In meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten musste ich 20 Ausbildungsfälle machen, also Therapien, wo ich schon die Verantwortung hatte, aber regelmäßig zu einem Ausbilder gekommen bin, der mir ein bisschen auf die Finger geschaut hat und Tipps gegeben hat. Und in einem bestimmten Ausbildungsabschnitt bin ich an einen Ausbilder geraten, der hat mich jedes Mal fertig gemacht und sehr abgewertet. Ich hatte zum Beispiel damals einen Mann begleitet, der eine extreme soziale Angst hatte. Der ist tagsüber gar nicht mehr aus dem Haus gegangen, sondern nachts einkaufen, hatte noch eine Menge andere Probleme und entsprechend kleinschrittig ist dann die Therapie vorangegangen. Und als ich das so erzählt habe, meinem Ausbilder, hat er gedonnert, ja, dieser Mann will sich gar nicht verändern, der will keine Therapie machen, das läuft nach dem Motto Rent a Friend, also miete einen Freund auf Krankenkassenkosten, mehr will der nicht und Sie merken das nicht. Und in dem Stil hat er mir so Feedback gegeben und damals war ich jung und naiv und dachte ich, ich kann ihm ja mal so eine Rückmeldung geben, dass das nicht so angenehm ist und habe dann gesagt, ja, ich bin Anfänger, natürlich muss ich was lernen, will ich auch, nur manchmal ist das doch sehr, sehr niederschmetternd und ich könnte auch ein bisschen Ermutigung und Wertschätzung gebrauchen. Und der Ausbilder hat einen Moment überlegt und ist dann rausgeplatzt, ja, so wie ich das mache, könnte er noch gar nicht loben, weil das, was ich mir so angelernt und angelesen habe, würde ich so mechanisch umsetzen, dass man da noch nichts findet, was so bleiben kann. Hart. Ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil mir dieser Mechanismus auch nicht ganz fremd ist, nämlich dass sich die Wahrnehmung einengt auf das Negative und dass man sehr aufpassen muss, dass das nicht sich in der Abwertung Raum schafft. Heute verstehe ich den Ausbilder ein bisschen besser. Ich war damals schon, das war ganz am Ende meiner Ausbildung, schon so ein bisschen erfahren und ich habe nicht alles umgesetzt, was er mir gesagt hat. Manche Sachen fand ich gut, die habe ich gemacht, manche wollte ich ein bisschen anders machen. Außerdem haben die meisten Therapien in der Klinik stattgefunden, da musste ich mich auch ein bisschen an das Klinikkonzept anpassen. Und der hat nur bei mir beobachtet, dieser Berger setzt nur einen Bruchteil um von dem, was ich ihm sage. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein und ist mit dieser Unvollkommenheit oder vermeintlichen Unvollkommenheit nicht zurechtgekommen. Und das kenne ich auch. Und daher kann ich an meinem Beispiel, an meiner Geschichte auch ein bisschen deutlich machen, wie es zu solchen Mechanismen kommt. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das man heute bildungsfern nennen würde. Meine Eltern waren alles andere als dumm, aber die waren sehr jung, als ich zur Welt kam und hatten wenig Erfahrung, wenig Fähigkeiten, mich so richtig kompetent ins Leben zu geleiten. Und das habe ich an manchen Stellen gespürt. Eine Situation ist mir noch sehr eindrücklich, das war in der Grundschule. In der Adventszeit, da wollten wir so Weihnachtssterne basteln und meine Grundschullehrerin hat gesagt, wir sollen gebügelte Strohhalme mitbringen am nächsten Tag, weil wir diese Sterne basteln. Für mich waren die Strohhalme diese Plastikröhrchen, mit denen man die Fanta getrunken hat und ich habe zu meiner Mama gesagt, du, wir brauchen solche Strohhalme, müssen die bügeln und meine Mama hat mich unterstützt, ist mit mir zum Supermarkt, wir haben diese Plastikröhrchen gekauft und wir waren schon schlau, wir haben dann so beim Bügeln so ein Tuch drüber gelegt, dass sie nicht schmelzen, aber diese Scheißdinger sind immer wieder so in diese runde Form gesprungen und nach einer ganzen Weile und mit viel Anstrengung haben wir es ja dann einigermaßen Blatt gekriegt und mit dieser Ausrüstung bin ich dann am nächsten Tag in die Schule gekommen. Und die anderen alle müssen über Nacht eine mystische Eingebung gehabt haben, irgendeine Art Geheimwisse, weil die sind alle mit diesen Stroh, also Halmen aus richtigem Stroh gekommen, die schon Platz in der Packung waren. Und damit konnte man ganz anders basteln als mit meinem Equipment. Und wenn man sowas öfter erlebt, das prägt natürlich ein bisschen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn meine Frau heute mal ein bisschen unachtsam ist. Dann geht bang das Kopfkino wieder los und denkt wieder jemand, der nicht fähig ist, auf meine Bedürfnisse einzugehen. Inzwischen kann ich es, glaube ich, ein bisschen besser, dass ich da nicht gleich eine sehr kritische Bemerkung raushaue. Ich glaube, inzwischen merkt sie es gar nicht mehr, wenn ich mal solche Gefühle habe zwischendurch. Aber das kann sehr schnell passieren, dass sich die Wahrnehmung einengt. Unsere Kinder, Anna und Yannick, sind jetzt schon in dem Alter, in dem sie die Psychologie gegen mich verwenden. Und wenn ich dann mal so ein sehr kritisches Urteil ausspreche, sagen die nur noch, Mensch, du Abwärter. Und ich muss eigentlich jedes Mal sagen, tut mir leid, du hast recht, das war jetzt wirklich viel zu scharf, das war überzogen, das so wahnsinnig kritisch zu sein, tut mir leid, ich bessere mich. Wer so einen kleinen biografischen Schaden hat wie ich an der Stelle, für den ist es so ein richtiges Glaubens- und Lebensthema, mit der Unvollkommenheit von anderen Menschen klarzukommen. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe für jeden. Und ich denke, jeder von euch hat schon mal damit gehadert, dass andere Menschen nicht so sind, wie du es brauchst, und dass sie unvollkommen sind. Ja, wie können wir mit der Unvollkommenheit anderer Menschen trotzdem glücklich sein? Je existenzieller unsere Lebensfragen werden, desto genialer sind die Antworten, die wir in der Bibel darauf finden. Und ich habe einen Text gewählt, der eine sehr, sehr tiefe Antwort auf diese Lebensfrage gibt. Und wir hören auf ein Gleichnis Jesu.
Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe ich mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.
Die Vorgeschichte zu diesen Bibelversen gehört zur Weltliteratur. Das berühmte Gleichnis von Jesus zum verlorenen Sohn, in dem ein Mann zwei Söhne hat und der Jüngere kommt auf die Idee, sich sein Erbe aufbezahlen zu lassen und sein Glück woanders zu versuchen. Und der Vater geht darauf ein, gibt ihm tatsächlich schon sein Erbe. Dieser junge Mann geht ins Ausland und verschwendet und verliert sein Geld. Noch dazu kommt eine Hungersnot in diesem Land und jetzt muss er um seine Existenz kämpfen und findet nichts anderes, als bei einem Schweinebauern auf die Schweine aufzupassen, was hart ist für einen Juden. Und er muss tatsächlich für einen Hungerlohn arbeiten, weil das, was er da verdient, reicht nicht mal, um satt zu werden. Und er guckt gierig auf das Schweinefutter, würde damit das gerne essen, um seinen Hunger zu stillen, darf das aber nicht. Und dann denkt er an das Gut seines Vaters und sagt, Mensch, selbst die Arbeiter dort, denen geht's besser als mir und ich möchte zurückgehen. Ich werde sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Ich bin gar nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich einfach zu einem Arbeiter. Und er geht zurück. Und der Vater hält schon nach ihm Ausschau, läuft ihm entgegen. Und der Sohn hat kaum die Möglichkeit, sein Schuldbekenntnis zu sagen. Da wird er schon gedrückt vom Vater, kriegt Festkleidung an und einen Ring, der ihn wieder ganz so in die Würde dieser Familie einsetzt und der Vater lässt ein großes Fest ausrufen. Und der Bruder, der geblieben ist, der fleißig gearbeitet hat, der kriegt es mit und ist stinkig. Und an dieser Stelle setzt der Teil ein, den ich gerne mit euch betrachten würde. Der Vater merkt natürlich, dass dieser Sohn nicht beim Fest auftaucht, sieht, dass er auf dem Feld geblieben ist und geht jetzt hin zu dem Sohn und möchte wissen, was los ist. Und dieser ältere Bruder beginnt mit der ersten dicken Abwertung. Der sagt nämlich, dein Sohn hat das Vermögen mit Huren durchgebracht. Und fragt sich, woher der es weiß. Das Gleichnis selbst erzählt es viel zurückhaltender, dass nämlich der Sohn sein Geld verloren und verschwendet hat. Und das ist abwertend, aber selbst wenn er sein Geld mit Huren durchgebracht hätte, wäre auch das eine Abwertung, weil man kann doch einen Menschen nicht reduzieren auf den dunkelsten Moment in seinem Leben. Was ist mit der Sehnsucht, die dieser junge Mann hatte, mal woanders sein Glück zu versuchen, auszubrechen, die Welt kennenzulernen? Was ist mit dieser Größe und Demut, die er hatte, dann sein Versagen einzugestehen, zurückzugehen, gar nicht viel zu fordern von dem Vater, aber der ältere Bruder reduziert ihn auf diesen dunklen Moment, was eine sehr dicke Abwertung ist. Und in dem Moment, wenn sich der Blick so einengt auf das Negative, dann wird das Herz hart und er kann sich nicht mitfreuen und die Großzügigkeit des Vaters wird unerträglich. Und das ist so eine erste Lektion, die uns dieses Gleichnis lehrt, dass es manchmal schwer erträglich ist, wenn Gott großzügig ist. Wir haben das mal sehr eindrücklich erlebt. Wir haben in unserem letzten Zuhause sehr unter einem bösen Nachbarn gelitten. Der war richtig fies. Einmal hatten jetzt andere Nachbarsfamilie Besuch und eine Besucherin hat einen Hund dabei gehabt und dieser Hund ist vor die Tür des bösen Nachbarn gelaufen und hat den irgendwie ein bisschen erschreckt und dann hat er die Frau angeschrien. Die Besucherin hat gesagt, wenn diese Ratte noch einmal vor meiner Tür auftaucht, dann schieße ich sie tot. Also war richtig böse und mit dem hatten wir einige Konflikte. Und in einem Konflikt ging es darum, dass er uns unsere Fahrradstellplätze, die wir schon jahrelang hatten, streitig machen wollte. Und wir hatten also wieder Ärger mit dem. Am liebsten hätte ich gebetet, Gott, lass deinen göttlichen Daumen vom Himmel runterkommen und zerquetsche dieses Insekt, weil der ist eine Plage jedem, der hier lebt in der Hausgemeinschaft. Aber das sind Gedanken der Abwertung und Fantasie. Natürlich ist dieser Nachbar kein Insekt, der ist ein Geschöpf Gottes und ein Mensch, der das gleiche Recht auf Glück hat wie ich, das gleiche Recht auch gut zu wohnen. Und außerdem meine ich Gott gut genug zu kennen, dass er solche Wutgebete nicht erhört. Also habe ich anders gebetet und habe gesagt, Gott segne auch diesen Nachbarn, gib, dass dieser Konflikt so ausgeht, dass es für ihn auch okay ist, dass er glücklich ist und sich wohlfühlt. Ist natürlich hart, so ein Gebet zu sprechen. Und dann kam der große Showdown, Ortstermin mit dem Eigentümer, dem Nachbarn und mir. Und es hätte eine wunderbare Möglichkeit gegeben, dem Nachbarn so richtig zu zeigen, dass es so nicht geht, weil wir null im Recht und man hätte eine Situation schaffen können, wo es dem schlechter geht als vor dieser unverschämten Forderung. Das ist aber nicht passiert, sondern der Eigentümer hat eine Lösung geschaffen, die ihn richtig Geld gekostet hat, die diese unverschämten Forderungen des Nachbarn erfüllt haben, aber auch unsere Interessen so gewahrt haben, dass wir uns nicht mehr beschweren konnten. Und jetzt ist es tatsächlich so ausgegangen, dass Gutes entstanden ist für diesen Nachbarn ganz unverdient. Wenn ich dieses Ereignis vom Glauben her denke, dann muss ich sagen, Gott hat ein Gebet erhört, zu dem er mich gezwungen hat. Einige Tage später hatte ich noch so einen Gänsehaut-Moment, weil mir jetzt dann aufgefallen, Mensch, dieses Motiv, das kenne ich doch. Jemand, der unschuldig ist, wie der Eigentümer, bringt ein Opfer, damit jemand Böses nicht von den Folgen seiner Bosheit eingeholt wird. Das ist doch eigentlich der Kern der christlichen Botschaft. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um unschuldig sein Leben zu geben, damit wir nicht von den Folgen unserer Schuld, unserer Fehler, unseres Versagens eingeholt werden, sondern die unverdiente Liebe Gottes empfangen können. Wenn du das noch nicht ergriffen hast für dein Leben, dann findest du hier Menschen, die dich einführen in dieses Geheimnis, die mit dir beten. Wenn du magst, kannst du auf mich zukommen oder auf das Gebetsteam, das am Ende des Gottesdienstes da ist und diesen Schritt gehen, diese unverdiente Liebe Gottes auch anzunehmen. Gott guckt manchmal mit einem ganz anderen Blick als wir. Er wertet Menschen auf mit seiner Großzügigkeit. Während wir oft das Herz verengen und Menschen eben abwerten und auf ihre Bosheit festlegen. Vielleicht hast du auch Menschen in deinem Leben gerade, die Gottes Großzügigkeit überhaupt nicht verdient haben. Und wo dein Blick vielleicht enger ist als Gottes Blick, wo dein Herz vielleicht enger ist als Gottes Herz. Und könntest du dich mitfreuen, wenn ihnen jetzt unverdient was Gutes passiert? Und wärst du dabei, wenn Gott sie segnet? Das ist manchmal sehr schwer, vor allem wenn man selber betroffen ist von einem Mensch, der Dinge macht, die nicht in Ordnung sind. In dem Gleichnis kann man fragen, was macht es dem Bruder denn so schwer, sein Herz zu öffnen und mitzufeiern? Und da gibt das Gleichnis eine sehr tiefe Antwort. Das ist geradezu eine Psychoanalyse hartherziger Menschen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Du hast mir nie einen Ziegenbock zum Feiern gegeben, die Versuchung der Überkorrektheit. Als sich der ältere Bruder seinem Vater erklärt, kommt gleich die zweite Abwertung. Er wertet nämlich seinen Vater ab und sagt, ich habe über Jahre hart gearbeitet, ich habe keine deiner Anweisungen übertreten, aber du hast mir nie die Möglichkeit gegeben zu feiern, du hast mir nicht mehr so ein kleines Tier gegönnt, das ich schlachten muss. Was für ein mieser Vater muss das sein? Geizig, gleichgültig gegenüber dem Sohn, der lässt ihn arbeiten, aber wie es ihm dabei geht, ob es ihm gut geht, ist dem Vater scheinbar total egal. Der Vater ist wie so ein Sklaventreiber, der den Sohn nur arbeiten lässt, aber ansonsten hat er nichts zu melden und wird ihm nichts gegönnt. Im Verlauf des Gleichnisses sehen wir aber, dass das eine Abwertung ist und dass der Vater überhaupt nicht so ist, dass der Vater viel großzügiger ist. Und das, was den Sohn so hartherzig gemacht hat, ist die Überkorrektheit, diese Sklavenmentalität, dass er sich so an die Arbeit und an die Regeln gehalten hat und gar nicht diese Großzügigkeit des Vaters wahrnehmen konnte. Und das ist was, eine Falle, in die wir auch treten können, in die Falle der Überkorrektheit, die das Herz hart macht. Vielleicht hast du noch nie auf einer Party geknutscht, weil du christlich erzogen worden bist und auf deinen Ehepartner gewartet hast. Vielleicht hast du die sinnlosesten Hausaufgaben gemacht in der Schule, weil du so pflichtbewusst bist. Vielleicht hast du im Straßenverkehr noch niemandem den Stinkefinger gezeigt oder wenigstens wüst beschimpft, weil man das nicht macht. Vielleicht ist dir noch nie der Kragen geplatzt und du hast jemandem mal wütend gesagt, was du wirklich über ihn denkst. Vielleicht schleppst du dich krank zur Arbeit, weil du deine Pflicht erledigen möchtest. Vielleicht warst du schon nah am Burnout und hast trotzdem 3, 4 Dienste in der Gemeinde geschultert. Vielleicht hast du in deinem Bibelkreis einen schwierigen Menschen gehabt und hast jahrelang still gelitten und dich nicht gewehrt, weil man als Christ eben lieb ist. Und vielleicht gönnst du dir erst etwas, wenn du 3 Vernunftgründe dafür findest und wenn dich 4 Freundinnen dazu ermutigen. Dann willkommen im Club der Hartherzigen. Wie geht's dir, wenn jemand was falsch macht und kommt dann ungestraft davon? Wie geht's dir, wenn jemand eine unverdiente Großzügigkeit erfährt, also was er wirklich nicht verdient hat? Kannst du dich von Herzen mitfreuen? Kannst du dem Menschen das gönnen? Und je korrekter du bist, desto mehr Probleme hast du manchmal mit der Großzügigkeit Gottes. Und an der Stelle kann uns dieses Gleichnis auch herausfordern, weil das so einen wesentlichen Punkt auch der christlichen Botschaft auf den Punkt bringt. Jesus hat in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus kann das sagen, aber jeder andere, der das sagen würde, dem würden wir doch sagen, Mensch, hast du dir mal überlegt, wie man das verstehen könnte, wie man das missverstehen könnte. Aber Jesus sagt, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Martin Luther, der große auf den Punktbringer, hat es auch irre gefasst. Der hatte einen Freund und Mitstreiter und Mitreformator, Philipp Melanchthon, der ein sehr skrupulöser Mensch war, also ein Mensch, der sich mit Entscheidungen schwer getan hat, sehr stark an Verantwortung getragen hat, Angst hatte, Fehler zu machen und sich, so ist es überliefert, schlaflos im Bett gewälzt hat. Und diesem Philipp Melanchthon hat Martin Luther einen Brief geschrieben, unter anderem mit folgendem Satz: Sei ein Sünder und sündige kräftig, aber glaube noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Sei ein Sünder und sündige kräftig. Wie ist das gemeint? Das führt uns zur Antwort, die der Vater diesem Sohn gibt. Ich weiß nicht, ob das heute noch gibt, aber als Schüler musste ich manchmal Aufsätze so schreiben, dass wir eine Geschichte bekommen haben bis zu einem gewissen Punkt. Das Ende war geheim und wir mussten dann die Geschichte fertig schreiben. Wie würden wir diese Geschichte, dieses Gleichnis fertig schreiben, wenn wir das Ende noch nicht kennen würden? Da ist dieser Sohn, der stinkig ist, nicht mitfeiern möchte, der zuerst den jüngeren Bruder abwertet und sagt, das ist einer, der nur das Geld mit Huren verschwendet hat, und der dann noch den Vater abwertet und sagt, du bist gleichgültig, du bist ein Geizhals, du bist ein Sklaventreiber, du lässt mich arbeiten und gönnst mir nichts. Was soll der Vater jetzt antworten? Wie hätten wir das fortgesetzt? Und wahrscheinlich hätte keiner von uns diese Antwort gefunden, die Jesus diesem Vater in den Mund legt. Der sagt nämlich, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dem geantwortet, du bist immer bei mir, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und das ist ein wunderbarer Weichmacher für harte Herzen. Und heißt, natürlich darf der Sohn mit seinen Freunden feiern. Natürlich hätte er einen Ziegenbock bekommen. Natürlich hätte er sich nehmen können, das, was er braucht, um einen Ausgleich zu seiner harten Arbeit zu finden. Und das kann so ein Anstoß sein, im übertragenen Sinne zu überlegen, was heißt das eigentlich für uns, wenn Jesus auch sagen möchte mit dem Gleichnis, ja, so ist Gott. Und diese Botschaft des Gleichnisses gilt auch dir und alles, was Gott gehört, das gehört auch dir. Und es ist aufregend, sich mal umzuschauen, was gehört eigentlich Gott. Das können wir an der Person und am Leben Jesu und an seiner Botschaft ablesen und uns gehört ein unglaublich intensives Leben, Leben in Fülle, zu dem auch intensive Gefühle gehören, eine intensive Freude, auch mal ein gerechter, heiliger Zorn, wenn es sein muss, und eben eine Intensität, die das Leben wirklich lebenswert macht. Zu dem, was Gott gehört und was damit auch uns gehört, gehört die vollständige Versorgung unserer Grundbedürfnisse, dass wir zu essen haben, dass wir uns anziehen können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir irgendwas haben, wo wir unsere Kraft sinnvoll einsetzen können und sinnvoll einsetzen für anderen. Und das gehört auch zu dem Besitz Gottes, den wir einnehmen können. Gott schenkt uns auch Väter und Mütter und Brüder und Schwestern hier in der Gemeinschaft. Selbst wenn du kein gutes Verhältnis zu deiner eigenen Familie hast, hat Gott alles da, um wirklich auch so tiefe Gemeinschaft zu leben. Und Gott schenkt auch Ruhe und Pausen und Entspannung. Und auch das dürfen wir uns nehmen. Und Gott wird nicht zulassen, dass unser Leben den Bach runtergeht, nur weil wir uns mal ausruhen und eine Pause nehmen und entspannen. Und schließlich schenkt uns Gott natürlich auch das, was wir zum Feiern und zur Lebensfreude brauchen. Wir haben das nicht verdient, aber Gott gibt es uns, weil das der Besitz Gottes ist. Für die Menschen, die in die Versuchung der Überkorrektheit kommen, könnte es aber ein Problem geben. Weil keiner kann dieses volle, intensive Leben leben, ohne mal Fehler zu machen. Und keiner kann gefühlvoll sein, ohne dass er mal über die Stränge schlägt und jemand anderen vielleicht verletzt. Niemand kann Wagnisse im Glauben eingehen, ohne dass er sich mal irrt und vielleicht für einen Moment in eine falsche Richtung geht. Niemand kann einen Konflikt austragen, der mal notwendig ist und dabei nie was falsch machen. Wer von uns hat mal einen wichtigen Konflikt ausgetragen und ist rausgekommen und war zufrieden mit sich und sagt, ich habe alles richtig gemacht? Es geht nicht. Konflikte sind zu kompliziert und wir werden uns, wo wir was wirklich aushandeln, an irgendeiner Stelle schuldig machen, an irgendeiner Stelle einen Fehler machen. Und wenn wir kämpfen, dann kann das sein, dass wir mal den Falschen treffen. Und wenn wir feiern und genießen, werden wir vielleicht mal das übertreiben und ein bisschen über die Stränge schlagen, wo wir hinterher sagen, oh, das war jetzt vielleicht nicht gut an der Stelle. Wenn wir dieses alles, was mein ist, ist dein Leben von Gott empfangen, werden wir nicht fehlerfrei sein, werden schuldig sein, solange wir Menschen auf dieser Welt sind. Und manchmal ist es schwer zu verknusen, wenn man so ein Programm hat, ich muss Fehler vermeiden, ich muss alle Anforderungen Gottes erfüllen, ich darf da nicht links und rechts davon abweichen. Aber wenn wir dieses Leben wollen, dann werden wir schuldig und dann gilt das, was uns Jesus zuspricht. Wir dürfen uns viel vergeben lassen, weil wir dann umso besser lieben können. Und so ist es gemeint, was Martin Luther seinem Freund und Mitstreiter Melanchthon geschrieben hat. Sei ein Sünder und sündige tapfer. Es geht nicht anders, als dieses Risiko von Schuld und Fehlern auf sich zu nehmen, wenn man sich einsetzt, wenn man tiefe Beziehungen lebt, wenn man Gemeinschaft lebt, wenn man für Gott was reißen will, dann werden wir links oder rechts mal vom Weg abkommen, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Gott kommt mit Menschen gut zurecht, die Fehler machen und schuldig werden. Gott hat nur mit den Überkorrekten Probleme. Und dieses alles, was meines ist, dein, löst auch noch ein anderes Problem für uns, weil unser Herz dann weit wird und wir können Menschen diese unverdiente Liebe Gottes und die unverdienten Geschenke Gottes auch von Herzen zu gönnen, als so wie der ältere Bruder dann wütend am Rande stehen und sagen, das geht nicht, da kann ich mich nicht mitfreuen, da kann ich nicht mitfeiern. Und gleichzeitig kommen wir mit der Unvollkommenheit von Menschen gut zurecht, weil wir wissen, kein Mensch kann so unvollkommen sein, dass er uns verbaut, was Gott schenken möchte. Gott wird uns immer das zukommen lassen, was wir brauchen. Wir können uns das immer nehmen und niemand kann so unfähig sein, dass er uns das nehmen kann. Und das ist eine große Entlastung und lässt uns auch sehr fröhlich mit unvollkommenen Menschen sein. Konrad Adenauer, der unser erster Bundeskanzler, hat mal gesagt, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt's nicht. Es gibt keine anderen. Genau. Steckt eine große Weisheit drin. Und wenn wir glauben, dass Jesus im Stall zur Welt gekommen ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es in seiner Kirche Ochs und Esel gibt. Wir sind hier wunderbar unvollkommen. Wir sind manchmal entsetzlich unvollkommen. Aber man kann gut damit zurechtkommen, weil Gott immer noch größer ist und wir von seiner Großzügigkeit nehmen können, was uns andere vielleicht verbauen, nicht geben, obwohl sie es geben sollten, was sie uns vermasseln. Und dann kann man in einer unvollkommenen Welt mit unvollkommenen Menschen glücklich sein. Amen.